Ich bin der Vasili. Das Leben ist völlig normal. Alles im Griff. Manchmal sind Dinge nicht so gut, wie ich denke. Fahr mal, dass ich zu viel. Aber ich habe einen Bruder. Mein Bruder, der geht in so eine Gemeinde. Und der hat mich dann auch in so ein Rehabilitationszentrum gebracht. Bei den Baptisten. Und da haben wir die Bibel gelesen. Ich kenne die Bibel. Die Bibel, die spricht zu mir. Bibel verstehe ich. Ich lese der Anna vor, nur die Anna, die versteht das nicht. Aber ich verstehe die Bibel. Und als ich den Wolfgang kennenlernte, da haben wir auch zusammen die Bibel gelesen. Der Wolfgang kennt die Bibel so wie ich auch. Und dann lesen wir und dann waren wieder diese Feiertage und dann kamen die ganzen Freunde und brachten mit. Und Wolfgang, der lädt mich immer ein. Aber Anna, wenn ich trinke, dann schimpft jemand. Wolfgang, der ist mein Freund. Mein Freund, guter Freund, der schimpft mich nicht. Und dann reden wir wieder über die Bibel, über Gott. Und habe ich ein Problem. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Das ist mein Problem. Und dann lese ich die Bibel, aber ich kann nicht glauben. Ich kann das nicht glauben.
Ja, da sieht er mich in echt. Ich bin die Raja. Wisst ihr, ich kenne den Vasili auch und wir haben oft zusammen die Bibel gelesen. Aber ich habe das, was er nicht hat. Ich habe Freude und ich habe keine Angst mehr vor den Geistern. Und ich will euch einfach ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist, denn das ist so gut. Und ich hoffe, das macht euch Mut. Wisst ihr, ich bin ganz, ganz, ganz arm aufgewachsen, wie viele natürlich. Ich hatte oft keine Schuhe, um in die Schule zu gehen. Und ich habe mich so geschämt. Ich dachte, ich bin nichts wert. Und das habe ich lange Jahre mit mir rumgeschleppt und habe mich entsprechend verhalten. Ich bin niemand, ich bin nichts, habe mich furchtbar geschämt. Und dann kam eines Tages mein jetziger Mann und sagte, weißt du, meine Mutter will, dass du meine Frau wirst. Oh, das war gut. Endlich wollte mich jemand. Meine Schwiegermutter hat mich selber ausgesucht und ich fühlte mich wichtiger. Ich fühlte mich nicht mehr so beschämt. Aber das hielt nicht lange an, denn sie hat mir das Leben so schwer gemacht, kaum nah, dass wir geheiratet hatten. Ich wollte oft weglaufen. Es war furchtbar. Ich wusste nicht, wie ich das aushalten soll. Und wieder war ich niemand. Und da habe ich oft auch gemacht, was der Vasili macht und viele. Ich habe die Flasche genommen als Tröster. Ich habe nicht immer getrunken, nein, aber wenn ich getrunken habe, dann war ich wochenlang krank hinterher. Aber dann wurde es noch schlimmer. Ich bin todkrank geworden. Und man hat mir eigentlich keine Hoffnung mehr gegeben. Und da bin ich zu einer Heilerin gegangen. Das hat nichts geholfen. Und das Schlimme war, dann kam die Angst dazu. Die Angst vor den Geistern, die ich sowieso schon kannte. Aber die wurde noch schlimmer. Ich habe furchtbare Ängste ausgestanden. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Später, als es mir besser ging, Das ist eine andere Geschichte. Aber später, als es mir besser ging, da habe ich in einem Buchladen gearbeitet und ich habe viele Bücher gelesen, bestellt über Heilung, über Meditation, über andere Religionen. Ich war auf der Suche. Aber irgendwie, das war alles nichts für mich. Dann bin ich Wolfgang begegnet und Judith. Sie haben mir eine Bibel geschenkt und da fiel mir ein, so ein Buch hatte ich schon mal in der Hand. Als ich krank war damals, da kam eine Betrunkene aus dem Dorf zu mir und sagte, Raja, ich habe hier so ein Buch. Und sie zog da so ein Buch aus ihrer Kitteltasche. Sie war völlig betrunken. Und sie sagte, Raja, kannst du das für mich aufheben? Und das habe ich gemacht. Und sie hat es nie zurückgefordert. Und nach so ein paar Wochen habe ich mal drin geblättert. Und da stand drauf, Neues Testament. Und dann wollte ich das lesen. Aber jedes Mal, wenn ich es aufgeschlagen habe, sind mir die Buchstaben vor den Augen verschwommen. Oder ich wurde so müde. Oder ja, ich konnte es nie lesen. Und als ich dann Wolfgang und Judith traf und sie mir auch eine Bibel schenkten, dachte ich, das muss ich lesen. Und dann haben wir ganz langsam zusammen mit Vassili und anderen am Küchentisch angefangen, diese Bibel zu lesen. So ganz von vorne und ganz langsam. Und dann hatte ich eines Nachts einen Traum und der hat mir gezeigt, dass ich auf einem guten Weg bin. Für uns sind Träume ganz, ganz wichtig. Und da träumte ich, dass ich, ja, so wie man zu Hause angezogen ist, so alt und in Lumpen, so wie in meiner Kindheit war. Und auf einmal ruft mich jemand auf die Straße, Raja, kannte meinen Namen, ich kannte die Personenstimme nicht. Und dann bin ich raus in meinen Lumpen, ich habe mich aber nicht geschämt. Das erste Mal, dass ich mich nicht geschämt habe. Und diese Person war so hell und Licht. Und ich träumte, dass sie mich in den Arm nimmt. Und das tat mir so gut. Und da dachte ich, ja, Gott hat mich wohl vielleicht doch lieb. Das war mir eine Bestätigung, dass dieses Buch richtig ist. Und dann haben wir immer weiter gelesen, Schritt für Schritt. Und jedes Mal, wenn ich die Bibel gelesen hatte, konnte ich so gut schlafen. Das tat mir auch gut. Und dann kamen wir an die 10 Gebote und da merkte ich, oh, da stimmt manches nicht in meinem Leben. Und dann habe ich Wolfgang und Judith das mit der Heilerin gesagt. Und wir haben zusammen gebetet und ich konnte glauben, dass Gott mir das vergeben hat. Aber das war erst der Anfang. Nach und nach wurde mein Leben aufgeräumt und den Höhepunkt hat es erreicht, als an Neujahr die Verwandten kamen und haben selbstgebrannten Schnaps mitgebracht und ein Onkel von meinem Mann, der trank und fiel tot um bei mir am Küchentisch. Das war furchtbar. Und das Schlimmste war, dann sind alle weggefahren, weil sie mussten ja den beerdigen in einer anderen Stadt und ich war allein zu Hause. Und wir glauben, dass der Geist des Toten noch 9 Tage in dem Haus ist und ich war allein mit diesem Totengeist. Ich hatte furchtbare Angst. Und da habe ich Wolfgang und Judith zuerst nichts gesagt, habe erste Nacht bei meiner Tochter übernachtet und dann haben wir telefoniert und sie haben gesagt, komm doch, wir beten zusammen. Und sie haben mir Mut gemacht, aber ich habe mich nicht getraut. Ich wollte diese Unreinheit nicht zu ihnen schleppen. Aber ganz erstaunlich, sie hatten keine Angst. Sie sind zu mir gekommen. Und das wollte ich auch erst nicht, weil ich sie damit nicht belasten wollte. Aber als sie dann vor der Tür standen, war ich so froh. Und wir haben noch mehr über Gott gesprochen, in der Bibel gelesen. Und sie haben mir gezeigt, dass Jesus stärker ist als diese Geister. Und ich konnte das glauben. Wir haben zusammen uns niedergekniet und haben gebetet. Und ich habe Jesus gesagt, gut, du bist stärker, wenn du in mir bist, wie es in deinem Wort steht, stärker als der in der Welt ist. Und da habe ich ihn reingelassen in mein Leben. Und wisst ihr was? Die Nacht habe ich so gut geschlafen. Ich habe sogar morgens zur Arbeit verschlafen. Ich hatte keine Angst mehr. Und wisst ihr, das war nicht, weil Judith noch bei mir übernachtet hat, sondern das war, weil ich wusste, Jesus Christus ist in meinem Haus. Und so fing alles an. Nach und nach habe ich ganz viel verbrannt und weggeworfen. Und ich glaube, es ist erst der Anfang von einem Weg. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mir das gegeben hat. Freude und keine Angst mehr.
Ja, wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken über das, wie Menschen zu Gott kommen können. Heißt es doch so schön im Psalmen, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Welche Beispiele haben wir in der Bibel, wo Menschen, Gott, also gottferne Menschen, nicht Israeliten, Heiden, zu Gott kommen und möglicherweise eine sehr konkrete Aussage machen über Gott? Nur jeder, der jetzt ein ganz großes Bibelwissen hat, der wird das dann blättern. Welche Leute sind jetzt da im Alten Testament? Da ist Pharao, der überzeugt wird, dass Gott zu ihm spricht durch Josef. Da ist Ruth, die sagt, dein Gott ist auch mein Gott. Da ist die Königin von Saba, die davon begeistert ist, wie der König Salomo in Weisheit regiert. Und sie preist Gott, der ihm die Weisheit gegeben hat. Da ist Naaman, der gesund wird, indem er 7-mal untertaucht. Und er macht eine Aussage und sagt, jetzt weiß ich, dass in Israel ein Gott ist. Und da ist auch noch Nebukadnezar, der für mich eigentlich die brillanteste Aussage macht über Gott, den Allerhöchsten. Nun, Nebukadnezar hatte ja den Verstand verloren für 7 Jahre und kam dann wieder unter die Menschheit, als Gott ihm seinen Verstand wiedergab. Und dann weiß er, dass nicht er der Größte ist und der größte Herrscher, sondern Gott. Um euch ein klein wenig mit hineinzunehmen, wie Rakassen das erleben, habe ich mir ein neutestamentliches Beispiel ausgesucht von Heiden, die zu Jesus kommen. Welche sind die ersten Heiden, die im Neuen Testament zu Jesus kommen?
Eine Frau.
Lydia, noch vielleicht ein paar. Cornelius. Noch welche? Wir müssen noch weiter zurückgehen. Noch weiter zurück. Jesus Christus ist gerade geboren. Nee. Jesus ist gerade geboren. Und dann kamen? Ja. Okay. Das sind die Weisen aus dem Morgenland, sagen wir einfach dazu. Gell? Wir machen das in Hakassien so, dass wir die biblische Geschichte erst lesen. Und dann haben wir ganz viele Fragen. Wer, wie, wo, was, damit die Geschichte sich einprägt. Denn wir wissen, dass biblische Geschichten sind wie so ein Joker in deiner Evangelisation mit Menschen, in deinem Gespräch mit Menschen. Eine biblische Geschichte, eine ganz kurze Anwendung nur, so, und er geht nach Hause. Der hat eine Geschichte im Kopf. Und einen ganz kleinen Hinweis von dir, was diese Geschichte bedeutet für ihn und sein Leben. Er kann es sofort seiner Frau oder seinen Enkelkindern weiter sagen. Biblische Geschichten sind fantastisch. Zudem sind auch diese Hakassen ein Erzählervolk. Sie erzählen Geschichten, sie lieben es. Bei ihnen prägt sich die Geschichte noch besser ein. Und da wir die Geschichte ja jedes Jahr hören, werde ich sie nicht erzählen. Ihr werdet sie erzählen. Ich gehe jetzt einfach rum und jeder sagt einen Satz. Okay? Also.
Es war einmal ein Mann, der zur Volkszählung gehen musste.
Aha, okay, aber noch weiter davor von diesen Weisen aus dem Morgenland. Es waren einmal, sagen wir mal, Weise. Okay, gut.
Aus dem Land.
Aha, aus dem Osten. Aha, okay.
Die sich nach den Sternen umsahen.
Genau, die Sterndeuter waren, okay, und die?
Ja, und die fanden den.
Den fanden wen?
Jesus.
Die fanden Jesus. Da kommt noch ganz viel zwischen, okay.
Sie sahen einen besonderen Stern.
Sie sahen einen ganz besonderen Stern. Und dann?
Und sie folgten diesem Stern.
Sie folgten diesem Stern. Hey, du bist klasse. Absolut. Ein ganz wichtiges Kapitel. Aha. Okay, und sie folgen diesem Stern und kommen dann erstmal wo an? Ja? Wo kommen die zuerst an?
Nach Jerusalem.
Sie kommen erst nach Jerusalem, genau. Und dann sind sie in Jerusalem angekommen und gehen zu wem? Sie kommen nämlich dann zu König Herodes. Und dann? Aha, wer kann helfen?
Er sagt, dass er kein Neugeborenes bei ihm wäre.
Aha, okay, er weiß nicht so richtig Bescheid. Der König Herodes. Aha, Okay, hat Angst um seine Herrschaft. Okay, und was macht er dann?
Dann schickt er sie hin als Kundschafter.
Und vorher, bevor er sie losschickt, macht er noch was?
Er ruft seine Weisen zusammen.
Er sucht seine Weisen zusammen. Was sind die Weisen für ihn?
Berater,
aha. Und die waren religiös. Welche waren das? Weißt du einer? Aha, genau. Es waren nämlich die Schriftgelehrten und die, wie sagt man noch, Hohepriester, gell? Okay. Und was sagen die Schriftgelehrten und Hohepriester? Aha, weißt du es? Okay, gut. Was sagen die Schriftgelehrten und Hohepriester? Weiß es einer?
Es steht, dass da ein Kind geboren wird.
Genau, die schlagen nämlich die alten Schriften auf und lesen für ihn Micha 5, gell? Lesen die vor. Richtig, genau. Und dann? Die lesen Micha 5 vor für ihn. Und dann, als nächstes? Sagen die noch irgendwas? Steht da was in Micha 5? Aha, in Micha 5 steht nämlich eine Ortsangabe. Welche Ortsangabe steht da in Micha 5? Aha, in Micha 5 steht nämlich in Bethlehem. Gell? Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, komme ich gleich zurück. Und dann gehen sie aus Jerusalem raus und weiter, gehen aus Jerusalem raus und
ziehen
nach Bethlehem. Sie sehen den Stern. Weiß einer, da ist eine kleine Emotion beschrieben, als sie aus Jerusalem rausgehen und den Stern sehen. Das passt zu dir.
Ja. es wird ihnen kundgetan, dass sie nicht mehr. Also freuen sie
sich. Sie halt. Freuen sich. Ah, ja, genau. Ich verspreche dir, ich komme gleich noch drauf zurück. Das ist ein Punkt in meiner Predigt. Okay, und dann?
Blieb der Stern irgendwie stehen und da wussten
genau.
Sie, sind angekommen.
Aha, der Stern bleibt da oben stehen. Wo bleibt der stehen?
Über Bethlehem.
Über Bethlehem, das ist die sicherste Aussage. Und dann wo bleibt der Stern stehen?
Über dem Stall.
Bleibt er wirklich über dem Stall stehen? Was steht in der Bibel? Haus. Aha, okay, nächstes Weihnachten besser. Aufpassen. Haus. Er bleibt über dem Haus stehen, wo das Jesuskind ist. Wir gehen nämlich davon aus, dass Jesus zu dem Zeitpunkt wirklich schon 1 bis 2 Jahre alt gewesen ist. Also diese typische Zeichnung, 3 heilige Könige, gell, knien vor der Krippe, wo das Baby Jesus drin liegt, stimmt nicht. Gell, wir wissen nicht 3, wir wissen nicht Könige. Und Heilige wissen wir auch nicht. Was wir wissen, ist Bethlehem, gell? Und dann das Haus. Und da sitzt das Jesuskind an dem Haus, was machen sie dann?
Sie fanden dort das Kind.
Ja, sie fanden dort das Kind, richtig. Und dann?
Haben sie es angebetet?
Dann haben sie es angebetet. Ein ganz wichtiger Punkt in meiner Predigt gleich. Sehr wohl. Und was haben sie noch gemacht?
Geschenke?
Geschenke, genau. Welche Geschenke, das weiß jeder, gell? Ja, genau, das weiß jeder. Und dann, wie geht's weiter? Geschenke. Und dann, wie geht's weiter? Aha. Nachdem sie Geschenke abgeliefert haben,
und dann
war noch ein kleiner Punkt. Aha. Nachts schlafen sie sehr gut und?
Im Traum, hatten einen Traum gehabt, ja?
Ja, genau. Haben einen Traum gehabt oder eine göttliche Weisung, sagen wir. Ne? Und was sollten sie nach dieser göttlichen Weisung machen?
Nicht mehr den gleichen Weg zu
gehen. Nicht mehr den gleichen Weg. Sie sollen auf göttliche Weisung hin einen neuen Weg gehen. So, jetzt habe ich eigentlich alle Punkte meiner Predigt oder meiner Erzählung schon hinter mir. Das erste ist ein Zeichen. Der erste Schritt, ein Zeichen. Der zweite Schritt ist, sich aufmachen, um die Bedeutung des Zeichens herauszubekommen. Der dritte Schritt ist, mit denen in Kontakt kommen, die das Buch kennen. Der vierte Schritt ist ankommen. Der fünfte Schritt ist sich unterwerfen und Gaben geben. So, und jetzt reicht mir die Bühne nicht aus. Der sechste Schritt ist, im Gehorsam einen neuen Weg gehen. So ist, wie wir das erleben in Hakassien, dass gottferne Menschen, Hakassen, die sich selbst als Heiden einstufen und selbst von sich sagen, wir sind Heiden, zu Gott in die Anbetung und in die Nachfolge kommen können. Jetzt ein paar Beispiele. Ein Zeichen. Was würde man was würde man sagen, ist ein Zeichen? Also wir haben einen Dialog. Ihr könnt ruhig mir Verschiedenes zuwerfen. Was ist ein Zeichen? Ein von Gott geschicktes Zeichen. Hm? Ein Hinweis. Was ist ein Hinweis? Ein Wort. Aha. Steht dann wie bei Belsatar, ne? An der Wand geschrieben. Oder? Ah, sagt einem vielleicht was? Aha, okay. Was sind noch für Zeichen, mit denen Gott auf sich selbst aufmerksam machen möchte? Träume. Träume, sehr gut. Noch was? Hm? Ja. Aha. Visionen, es kann verschiedenes sein, Träume. Ich bin in Chilani, einem kleinen Dorf, und spreche mit einer Frau. Unser Gespräch ist ungefähr 20 Minuten. Und sie erzählt mir ziemlich bald, was sie geträumt hat. Sie sagte, ich sehe ein junges Mädchen kniend auf einer sehr schönen Wiese. Das Mädchen ist sehr, sehr hübsch. Vor dem Mädchen ist ein großes Buch und es liest in diesem Buch. Und dann schaut sie mich mit so Fragezeichen im Auge an. Was bedeutet das? Oh, ich könnte Traumdeuter sein. So viele Träume, wie ich schon gehört habe, was Leute mir erzählen. Ja, dann habe ich eine Frage. Wann haben Sie denn diesen Traum gehabt? Och, sagt sie, vor 50 Jahren. Und dann frage ich als nächstes, lesen Sie die Bibel? Nein, sagt sie. Und ich sage, laufen Sie, Sie haben 50 Jahre verpasst. Kaufen Sie sich eine Bibel und lesen Sie die Bibel. Nicht immer bin ich so kühn, das den Leuten auf den Kopf heraus zu sagen, was dieser Traum bedeutet. Aber da, in dem Moment, war es mir sonnenklar, was es bedeuten sollte. Ein Zeichen von Gott und kein Schritt weiter. Tragisch. Das Zweite, Vision. Nina beschreibt es das so, sie war sterbenskrank, sie liegt im Krankenhaus und sie weiß eigentlich, das, vielleicht komme ich hier nicht wieder raus. Und dann hat sie sowas, was sie beschreibt, meine Seele ist aus mir heraus und nach oben und kam oben an. Als ich oben ankam, kamen Engel auf mich zu und sagten, wir sind gekommen, dich zu richten. Sie kriegt fürchterliche Angst und bittet, dass man dieses Gericht nochmal aufschiebt. Und dann schaut sie sich um und sieht so zwei Hälften. Da sind welche und da sind welche. Und es zieht sie dahin, wo dieser Tunnel ist, der nach unten weggeht. Und davor sind Menschen. Sie sucht, ob sie jemanden kennt von denen. Er kennt aber keinen. Kommt zurück und verspricht den Engel, dass sie Gott suchen wird. Ein Jahr später kommt sie mit uns in Kontakt. Gott macht auf sich aufmerksam, ganz konkret, wenn er will, dass die Menschen zu ihm kommen. Er kann in ihnen ein Bedürfnis wecken, das so stark ist, dass sie sich auf die Suche machen. Auch ein Bedürfnis, auch eine Krise. Ihr kennt alle Leute, die in einer Krise sind. Da ist etwas ganz Tragisches passiert. Und da steht die große Frage, warum? Was ist Wahrheit? Das sind alles Menschen, die ein Zeichen bekommen haben, die sich hoffentlich aufmachen. Das ist das Bedürfnis nach Freiheit von der Angst. Diese Geisterwelt, die sie ja ständig mit den Ritualen einladen, das plagt sie. Sie wollen frei davon werden. Svetha legt immer ein Messer unter das Kopfkissen. Oder lag, hat früher ein Messer unter das Kopfkissen gelegt. Und ein Beil vor die Haustür. Sollten die mal kommen nachts? Würde sie zuschlagen. Wir lachen darüber. Kann man Geister mit einem Beil vertreiben? Aber in dieser Not macht der Mensch alles. Gott gibt die Initiative. Er ist es, der ein Zeichen gibt. Und er ist es, der auf verschiedene Arten die Menschen auf sich selbst aufmerksam machen möchte. Ein Zeichen, erster Schritt. Der zweite Schritt, sich aufmachen zu suchen. Wie erkennt man einen suchenden, einen gottsuchenden Menschen? Was meint ihr? Wie erkennt ihr einen gottsuchenden Menschen? Er bewegt sich nach vorne, was auch immer für ihn vorne ist, gell? Er bewegt sich jedenfalls. Er verändert, ja, versucht seine Sicht zu verändern, richtig? Er stellt Fragen, ja, ist auch wichtig. Ach ja, ich wünsche, die Leute würden mir öfters Fragen stellen und sagen, kannst du mir mal sagen, wie ist das mit dem jüngsten Gericht? Stimmt das oder stimmt das nicht? Also das mit den Fragen ist eine schöne Sache, dann weiß man konkret, wo man dran ist, aber sehr oft haben die Leute nicht diese konkreten Fragen, wie wir sie eigentlich brauchen würden. Ne? Noch weiter, wie erkennt man einen suchenden Menschen? Probieren Verschiedenes aus. Sie sind ein bisschen unruhig, sie selektieren ihre Informationen. Ne? Wenn einer eine gute Hunderasse sucht, gell, die kannst du vergeblich über Autos erzählen, das wird er nicht aufnehmen. Aber Hunde, der ist sofort da, gell? Ja, genau. Sie suchen unsere Nähe, ja. Wenn sie wissen, dass sie von uns Antwort haben, richtig? Ja, auch, genau, richtig. Ja, vor allen Dingen sind es Menschen, die sehr viel erzählen. Suchende Menschen erzählen sehr viel. Aber ein kurzes Beispiel noch vorher ist Michael. Michael habe ich getroffen auf der Beerdigung. Bin jetzt schon auf Beerdigung gewesen, wo ich auch gefragt wurde, ein kleines Wort zu sagen. Leider sind die Verstorbenen, haben sich totgesoffen, regelrecht. Und da fiel es mir ein bisschen schwierig, aber deren Angehörige haben mich gebeten, noch irgendetwas Gutes zu sagen. Gut, Michael ist zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander zusammenkommen, schon relativ betrunken. Aber er spricht mit mir und ich höre, dass er schnitzt, Bilder schnitzt. Und ich denke, naja, er erzählt mir das, weil er hofft, durch mich irgendwie, an den deutschen Markt irgendwie die Bilder da vermarkten und so weiter. Hab solche Anfragen schon ähnlicher Art gehabt. Erzählt mir das. Okay, ich denke, ein netter Kerl, lass uns mal dabei. Nicht jeder Mensch. Weißt du sofort, ob er mit dir mehr in Kontakt gehen soll. Und dann ist die Beerdigung fertig, wir gehen nach Hause. Zufällig ist es so, dass er mit mir zusammen nach Hause geht. Da hat er schon echt einen drin, torkelt über die Straße, aber er redet noch. Und er erzählt, ja, wenn man mal irgendwie so einen gemeinsamen Nenner finden würde, dann könnte man sich ja öfters treffen und könnte, ich denke, interessant, ja, können wir ja dann mal machen. Nur müsste es dann einfach nüchtern sein dafür. Ne? Und sehe ich die nächsten Tage, sehe ich ihn immer so auf der Straße hin und her. Früher habe ich den Mann nie erkannt. Und er ist immer betrunken. Und ich fange an, auch für ihn zu beten. Gott, wenn du willst, dass wir zusammenkommen, hilf uns. Kurz bevor wir hier nach Deutschland fliegen, kommt er an mein Tor. Wieder stockbesoffen. Und sagt, ja, man sollte doch mal eigentlich die Gelegenheit nutzen, solange ein Geistlicher bei uns in der Nachbarschaft ist. Wow, denke ich, interessant. Ich bin der Geistliche in der Nachbarschaft. Und dann sagt er sowas wie, ja, dieser Müll, den er hier oben hat, der müsste raus. Da müsste man mal was machen. Da müsste raus. Interessant. Für mich rutschte dieser Mann in die Kategorie suchender Mensch. Er hat ein ganz starkes Bedürfnis, diesen Müll loszuwerden. Und wenn ich seine Bilder gesehen habe, ich habe sie schon mal gesehen, und dann, wenn ihr die sehen würdet, wüsstet ihr, das ist voller Okkultismus. Und der ist klar, der bringt ihn an den Alkohol, damit er das überlebt. Wir müssen, wenn ich jetzt im Herbst zurückkomme, müssen wir mal drüber nachdenken, mal drüber reden, was er sich von mir erhofft, ne? Wohin er will und so weiter. Menschen, die suchen, so ein Gespräch für mich, wenn ich so eine Art Erstgespräch oder so am Anfang ein Gespräch habe, ist für mich sehr, sehr anstrengend. In diesem Gespräch versuchst du rauszufinden, wo der andere steht. Du hast sehr, sehr viele Fragen, du hörst genau hin, du betest gleichzeitig zu Gott und du bittest ihn, dass er dir auch das zeigt, was dieser Mensch jetzt nicht gesagt hat. Und in dem Moment, wo du dieses Gespräch hast, schüttest du alles aus, was du an Frucht des Geistes hast. Alle Liebe, die du hast, alle Geduld, die du hast für stundenlange Gespräche mitunter, jedes Mitleid, was sich in dir regt, jede Freundlichkeit, die du bieten kannst, schüttest du aus über diesen Menschen. Und du hörst, wo er steht. Es braucht sehr viel Kraft. Das ist für mich Arbeit. Das ist regelrecht Arbeit. Aber Jesus sagte auch schon einen ganz interessanten Satz. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Kennen wir alle. Also wer zieht? Der Vater. Nicht ich. Selbst nochmal, fünfgrädiger Missionar oder was auch immer, keine Ahnung, Evangelist, der zieht nicht. Wer zieht, ist der Vater. Es ist seine Arbeit und wir wollen ihm das Lob dafür geben, dass er Menschen zieht. Der dritte Schritt, in Kontakt kommen mit denen, die die Schriften kennen. Der erste, ein Zeichen. Der zweite, das Suchen, kann mitunter sehr lange sein. Das dritte ist, in Kontakt kommen mit denen, die die Schriften kennen. Als Nina damals mit uns in Kontakt kam, da erzählte sie natürlich von dem, was sie da in der Himmelswelt erlebt hat. Aber sie erzählte auch furchtbar viel, ich sag mal Müll. Sie erzählte von ihren Ritualen, die sie alle macht, welche Städte sie aufsucht. Sie erzählt von ihren Tabus. Sie erzählt von dem, wie sie die toten Geister förmlich immer wieder spürt und mit ihnen sogar redet. Und ich denke, ja, eine suchende Person, aber am falschen Punkt. Ich schweige noch, ich hake sehr viel unter Kulturstudium ab. Ach, wieder Kulturstudiumstunde. Aber ich quäle mich. Es zieht sich so hin. Und irgendwann denke ich, ich muss jetzt für diese Frau das Buch öffnen. Und wir schlagen die Bibel auf und wir lesen. Ja, es gibt ein Jenseits. Ja, es gibt ein jüngstes Gericht. Ja, es gibt auch zwei Seiten in dem Jenseits. Ja, es gibt Engel. Gibt's alles. Was meint ihr, was ich bei ihr einstellte? Was stellte sich bei ihr? Freude. Wenn ich bei dir bin, heißt das Freude. Bei ihr stellte sich Freude ein. Ganz klar. Weil das ist dieser berühmte Wiedererkennungseffekt. Meine Erfahrung, mein Zeichen, mein Erlebnis, mein Bedürfnis finde ich in den Schriften wieder. Das haben wir öfters erlebt, dass dann sich bei Leuten eine Freude einstellt. Sie freuen sich, dass der ewige Gott in seinem heiligen Buch wirklich was dazu sagt. Manche Leute, die wir getroffen haben und die auch Erlebnis hatten, sind dabei stehen geblieben, haben gedacht, ja, das war's jetzt. Tragisch. Ja. Wir öffnen ihnen das Buch. Was die hohen Priester und Schriftgelehrten damals gut gemacht haben, haben die Bibel aufgemacht, haben ihnen gesagt, eine klare Ortsangabe, es ist Bethlehem. Wir könnten heute sagen, geh hin, lest die Bibel, es ist Jesus. Und damit wäre gut. Aber ich habe ein bisschen mehr Anspruch und ihr wahrscheinlich auch an euch selbst. Die sind jetzt schon tausende von Kilometern gereist. So, und die letzten 8 Kilometer oder wie viel es sind, sollen wir sie alleine reisen lassen? Für uns heißt das, die Leute in dem letzten Abschnitt noch zu begleiten. Das kann vielleicht noch ein halbes Jahr sein, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, Gott weiß es. Aber sie zu begleiten. Wir kennen in Deutsch das so ein bisschen, den Menschen da abholen, wo er steht. Ja, das ist ein bisschen so in der Richtung. Wenn wir nämlich mit ihnen die Bibel aufschlagen, was wissen sie von Gott? Du, sie wissen Gott, dass er den Himmel geschaffen hat, gell? Himmel und Erde erschaffen hat. Möglicherweise wissen sie noch etwas vom letzten Gericht, aber nicht unbedingt. Aber so der Schöpfer, der Himmelsgott, ja, und da fange ich an. Für uns heißt es, mit den Leuten chronologisch die Bibel lesen. Da anfangen, wo die Bibel auch anfängt. Die Menschen da abzuholen, was sie schon verstehen. Und dann ein kleines Schrittchen weitergehen und noch einen Schritt weitergehen. Denn wir wissen, dass Gott sie dahin geführt hat. Es heißt aber auch für uns, das Leben mit ihnen teilen. Wie von Raya schon erklang. Übernachten. Oder ich habe mal jemanden 5 Tage begleitet, der im Delirium war. Alles ohne Medizin. Nicht einfach. Mit Menschen einfach dabei zu sein und sie zu begleiten. Gott wirkt den Kontakt, aber an dem Punkt, wo wir sie begleiten, sind wir ganz stark, wo die Schriften aufgemacht werden und wir sie begleiten sollen, sind wir ganz stark gefragt. Das nächste Schritt, den wir haben, ist ankommen. Ankommen. Wie ist ein Mensch, der ankommt? Wie sieht ein Mensch aus, der angekommen ist? Ja, er ist glücklich. Noch was. So eine Emotion von Ihnen, ein paar mehr. Ja. Aha. Entspannt sich, genau. Das alles entspannt sich so ein bisschen. Aha. Ja, so eine gewisse Zufriedenheit, so eine gewisse Ruhe kommt in sein Leben. Er fühlt sich so angekommen. Interessant ist auch, dass hier das Zeichen stehen bleibt. Gefunden. Clara drückte das mal in einem Liedchen aus, was sie nach einem Jahr Bibelstudium mit uns vorsang. Typisch hakassische Satzfolge und Melodie. In meinem kleinen Herzen wohnt Jesus. Bei ihr stellte sich das auch so ein. Angekommen. Es kann aber auch anders sein. Anatoli, der war mit mir damals in dem Unfallwagen. Und als wir wieder zurückgehen, haben auch darüber geschrieben, hat er immer Forderungen an uns gehabt. Und er hat uns relativ kalte Schulter gezeigt. Die letzte Zeit, dreiviertel Jahr ungefähr, sind wir sehr, sehr eng in Kontakt. Und er ist auch zu den Sonntagsgottesdiensten, die wir einmal im Monat gemacht haben, gerne dazugekommen. Und wir reden über wirklich gute, tiefe Dinge. Und irgendwann sagte dann, bevor wir jetzt hier nach Deutschland sind, sagte Wolfgang, was soll ich ohne dich machen? Hätte ich von dem Mann nie gedacht, dass er mal da hinkommt, in irgendeiner Form auszudrücken, was ihm die Gemeinschaft mit Gläubigen bedeutet. Ja, ein Mensch, der angekommen ist, der sagt, ja, die Gemeinschaft mit Gläubigen, das ist gut, die Bibel lesen, das ist wirklich wichtig und Jesus, das ist ein guter Tröster und ein guter Helfer, ein Mensch, der angekommen ist. Aber ich habe ja dann noch einen Schritt. Nachdem, wo der Mensch gesucht hat und ist, hat die Bibel gelesen und ist auch angekommen, kommt ja noch ein kleiner Schritt. Das ist der Schritt der Unterwerfung. Als damals die Weisen aus dem Morgenlande zu Jesus kamen, in diesen Raum, da muss man sich vielleicht so vorstellen, dass hinten links vielleicht die Mutter Maria sitzt mit dem kleinen Jungen auf dem Schoß. Ja, da war kein Zeremoniemeister, der die Türen aufmacht und sagt, okay, wenn ihr jetzt da hineinkommt in diesen Raum und dann ist da hinten links, ist das Jesuskind, dann werdet ihr sofort auf die Knie fallen. War da nicht. Lesen wir nicht. Es ist nämlich Gottes Geist, der den Menschen dazu bringt, in der Gegenwart des heiligen Gottes sich zu demütigen und auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Es ist Gott, der Heilige Geist, der diese richtige Haltung dem Menschen aufprägt, sodass er seine Position, seine richtige Position vor Gott erkennt. In der Gegenwart Jesu zu sagen, dein Wille geschehe. Ich höre auf, selbst zu machen. Und dann unterstreichen sie das noch mit diesen Gaben, die sie haben. Sie unterstreichen das und sagen, Gold dir, Weihrauch dir, Myrrhe dir. Was würde ein Deutscher Jesus geben? Ein Auto. Weil ja Gott im Himmel Auto fährt. Was für ein Auto vielleicht noch, gell? Das Beste. Mercedes. Aha, okay. Was würde ein Deutscher Jesus geben? Hä? Geld. Aha. Ein Haus, weil Gott wohnt ja in einem Haus, gell? Und er braucht dieses Haus und er braucht Geld, um sich Lebensmittel zu kaufen. In der ersten Stunde, die ich mit Hakassen habe, wissen die, dass es Gott alles nicht braucht. Aha. Weil Gott nämlich schon vor dem Anfang war. Gell? Bevor das alles war. Aha. Was würde ein Deutscher Jesus geben? Ihr dürft auch an euch denken. Hä? Aha. Aha, ja, das ist ein guter Punkt. Aha, genau. Die Familie Gott geben. Besonders wenn man so die Familie an sich klammern möchte, ne, in Wirklichkeit, und dann Gott geben. Gott, die Familie ist dir. Aha. Wie sollen wir Gott lieben? Herzen? Ganzen Verstand? Gemüt. Genau. Das sollen wir Gott geben. Aha. Unsere ganze Zeit, unsere ganze Kraft. Das ist das, was Gott dir gegeben hat. Und das ist das, was du ihm zurückgeben sollst. Kannst du selber an diesem Schritt, bin ich angekommen oder bin ich und habe ich schon Unterwerfung geübt? Und das gegeben, was ich habe. Kannst du selber dran ablesen? Aha. Für Ludmilla war das damals ganz interessant. Ludmilla, eine absolute Machtfrau, die versuchte mit allem, was sie hat, Leute zu beeinflussen. Sie hat nicht nur in der Politik mitgemischt, sondern sie hat auch versucht, dein Schicksal zu lenken, dich zu beeinflussen und geredet und dich überredet, damit du ja das tust, was sie sich vorstellt. Und die kommt in die Gegenwart Jesu. Und die unterwirft sich. Und auf einmal sagt sie zu uns, ich bin so schwach. Ich weiß nichts mehr. Da ging auf einmal uns ein Licht auf. Ja, sie hat sich unterworfen. Wenn du dich schwach fühlst, wenn du denkst, vor Gott weißt du nichts mehr und vor Gott bist du absolut schwach, dann weißt du, dass du dich unterworfen hast. Und für Ludmilla war damals auch das Geschenk, was sie Gott gegeben hat, ein ganz interessantes. Sie hat einen trinkenden Sohn, der Sergej, über den haben wir schon mal geschrieben. Und sie hatte als dominierende Mutter und trinkender Sohn ein typisches Abhängigkeitsbild, hat sie auch das Schicksal dieses Sohnes natürlich immer lenken wollen. Sie hat ihn beeinflusst, sie hat ihn da hingeschickt, sie hat ihn da entschuldigt. Und diese Kontrolle, diese Macht über diesen Sohn aufzugeben, war ihr Geschenk an Gott. Und sie fing an, für den Mann zu beten und ihn nicht mehr zu führen zu wollen. Sie hat diesen Menschen Gott zurückgegeben. Kann Gott diesen Menschen brauchen? Klar, Familie. Klar, dir gehört Gott und der muss ihr wieder zurückgeben. Sie musste diese Kontrolle endlich aufgeben. Ja, diese Beispiele hier, die letzten Beispiele, gerade dieser Unterwerfung und auch einen neuen Weg zu gehen, da werden die Beispiele immer dünner bei uns, weil wir haben noch nicht so sehr viele Gläubige. Aber ein Beispiel will ich noch sagen von einem Menschen, der praktisch einen neuen Weg geht. Das ist ja alles das, was man auf Gottes Wort hin eine, ja, wie sagt man, Veränderung, Heiligung oder Wachstum, wie man auch immer nennen würde. Da war bei Raya zum Beispiel, dass sie auf einmal mir erzählte, Wolfgang, mein Mann sagte mir jetzt, Raya, deine Suppe schmeckt letzte Zeit immer so gut. Warum? Mit Liebe gekocht. Ja, und das war wirklich so. Bevor sie Jesus kennenlernte, war sie da oben und er da unten. Sie hat den für, mein Mann, der war nichts bei ihr. Auch ein typisches Bild in Sibirien, absolute Powerfrau und ein Mann, der nichts zu sagen hat. Und dann, als sie sich vor Jesus demütigte, auf einmal kam sie runter und sah den Mann irgendwie auf einmal wieder. Auf einer Ebene. Und dann fing sie an und auf einmal hat sie mir so ganz nebenbei eine Frage, kann man sich im Alter nochmal verlieben? Ich habe ihr das alles nicht gesagt. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Das ist nicht mein Job, den Leuten jetzt zu sagen, so und jetzt wirst du dich so verhalten und so verhalten und so verhalten und so verhalten. Die werden natürlich an mich Fragen haben, da werden wir antworten. Aber der Heilige Geist wirkt in den Menschen und wirkt das richtige Verhalten in ihnen. Es ist Gottes Werk. Ich habe versucht, heute Morgen Gottes Werk groß zu machen. Es ist Gott, der den Menschen ein Zeichen gibt, dass sie zu ihm kommen, bis hin dazu, dass es Gott ist, der durch den Heiligen Geist sie verändert. Raya ist ein wunderbares Beispiel von einem veränderten Menschen. Sie ist diejenige, die einen Bücherladen hat, ganz vorne im Einkaufszentrum. Und da Leute kommen auch immer zu ihr und fragen dann gleich immer. Und ihre Liebe und ihre Freundlichkeit strahlt so aus, dass wahrscheinlich ich ganz schnell im Herbst eine Gruppe zusammen habe von Leuten, die einfach auch so etwas Ähnliches suchen, wie Raya gefunden hat. Sie ist nicht eine, die jetzt aus der Tasche heraus vier geistliche Gesetze und so, ich predige dir jetzt. Nee, das macht sie nicht. Sie lebt das und das wirkt wie ein Magnet. Ja, es ist Gott, der das tut. Unser Teil ist, mit den Menschen die Bibel zu öffnen und sie zu begleiten. Amen.
Vielen Dank, Wolfgang, dass du uns so mit hineingenommen hast.